Ja, das Predigtthema ist ja eigentlich eine Frage, bist du zufrieden? Und habe gedacht, es wäre vielleicht gut, wenn einfach ihr auch mal ein bisschen was sagen würdet, ob ihr heute zufrieden seid oder warum ihr zufrieden seid, warum ihr nicht zufrieden seid. Also das Thema heißt, bist du zufrieden? Und ja, vielleicht haben einfach ein paar die Freudigkeit, den Mut, nach vorne zu kommen und zu sagen, ob sie zufrieden sind. Ich denke, es wäre ganz interessant. Ja. Einfach hinten anstellen.
Okay, ich bin zufrieden, dass unser lebendiger Gott, dass unser Jesus Christus mein Herr und Heiland ist und ist mein Führer. Und ich hoffe und wünsche, dass es weiter so bleibt. Er wird uns nicht verlassen, weil er sagt, aus meiner Hand kann keiner nicht reißen. Und das verlasse ich mich auch ganz herzlich, meiner ganzen Seele. Und ich freue mich, dass meine Familie fast alle da ist.
Danke.
Guten Morgen. Also ich bin ganz zufrieden, ich habe den besten Ehemann der Welt gekriegt. Also ja, so viele Geschwister haben für mich 10 Jahre lang Bett. Also ich war traurige Witwe, ich wollte nie allein sein. Und jetzt habe ich nochmal die große Liebe gefunden und der Herr ist jeden Tag mit uns und mein Mann, der weiß das auch, dass wir nur durch ihn zusammengekommen sind und und ich bin auch zufrieden, weil ich die Gemeinde habe und die lieben Geschwister. Und ja, ich bin nur glücklich.
Ja, ich bin ehrlich, die anderen sind auch ehrlich. Ich bin nicht zufrieden, weil es mir einfach nicht so geht, wie ich gern möchte. Nach 8-wöchigen Aufenthalt in der Klinik und bin psychisch und körperlich einfach nicht so beieinander, dass ich meiner Familie, meinem Mann gut dienen kann und das macht mich traurig und gerade auch in der Beziehung zu Gott hänge ich zurzeit irgendwo in der Luft und weiß gar nicht mehr, was ich denken sollte. Ich weiß zwar, dass er da ist und irgendwie wird das weiterführen, aber von daher bin ich irgendwo nicht zufrieden.
Ja, vielen Dank für den Mut, nach vorne zu kommen. Ich denke, es gibt auch eine Zufriedenheit, die gar nicht so gut ist, eine Selbstzufriedenheit. Vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel. Der sagt, geht nach vorne und betet und sagt, Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie die anderen alle, wie die Diebe und Mörder und so weiter und auch nicht so wie dieser Zöllner. Und das war eine Zufriedenheit, die Gott nicht gefallen hat. Und dann kam aber auch jemand, der hat gebetet, hat an seine Brust geschlagen und gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der war unzufrieden. Und Gott hat gesagt, dieser ging hinab gerechtfertigt. Das ist die andere Seite von der Zufriedenheit, Unzufriedenheit. Aber ich denke, eins dürfte klar sein, zufriedene Menschen sind im Allgemeinen angenehme Menschen. Sie sind, ich würde mal sagen, umweltfreundlich. Zufriedenheit zieht an. Zufriedenheit steckt an. Vor ein paar Wochen war mein Vater auf Kur und da war in seinem Zimmer ein älterer Mann gelegen, wesentlich älter als mein Vater und auch nicht besser beieinander, aber er war so zufrieden, dass auch mein Vater, der eigentlich eher unzufrieden war, auch richtig angesteckt worden ist. Und jeder, der ins Zimmer kam, der wurde einfach auch von dieser Zufriedenheit angesteckt. Und vielleicht haben wir das auch schon selber erlebt. Zufriedenheit öffnet Türen bei Menschen. Zufriedenheit bewirkt Freude. Und es sagt ja auch schon das Wort Zufriedenheit, da steckt das Wort Friede drin. Es hat was mit Frieden zu tun. Ein Zufriedener kann über sich selbst lachen, ein Zufriedener kann lieben und das Gegenteil ist oft bei Unzufriedenheit der Fall. Es macht uns selber traurig und müde, unsere eigene Unzufriedenheit, und führt auch oft zu Konflikten mit anderen, auch in der Christen, auch in der Gemeinde. Ja, woher kommt es, dass so viele Menschen unzufrieden sind? Ich denke, dass die meisten unzufrieden sind und ich merke es auch bei mir selber, dass oft Unzufriedenheit da ist. Das möchte ich zuerst heute beantworten, woher es kommt, aber auch darüber sprechen, was wir tun können gegen unsere Unzufriedenheit. Wir haben gerade das Lied gesungen, ich bin durch die Welt gegangen. Ich denke, da in diesen Versen steckt auch schon eine Antwort drin, warum so viele Menschen unzufrieden sind. Sie suchen das Glück an der falschen Stelle. Und wir haben es, ich glaube, der dritte oder vierte Vers war es, haben wir gesungen, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück. Sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt oder unzufrieden zurück. Also sie suchen an der falschen Stelle. Und je mehr wir oft haben von diesen Dingen, die wir suchen, umso unzufriedener werden wir. Das kennt ihr vielleicht auch. Vor kurzem habe ich auf dem Tauernhof einen Prediger kennengelernt. Das war früher ein Extremsportler, Leichtathletiker. Er hat immer davon geträumt, er war ein Württemberger, dass er dort mal Meister werden würde in der Leichtathletik. Und er hat es geschafft. Und hat gemeint, ja, jetzt hat er wirklich was erreicht und dann wollte er deutscher Meister werden. Er ist auch deutscher Meister geworden. Tobias Klei heißt dieser Mann. Aber er hat gesagt, er war trotzdem nie zufrieden. Er war hohl und leer, auch nach diesen Siegen. Mir selber ist auch so gegangen, als junger Mensch, dass ich auch, gerade bei Jungs spielen ja Fahrzeuge oft eine große Rolle, angefangen mit einem 3-Gang, 20-Gang Fahrrad und dann möchte man irgendwann mal Motorrad, Mofa, Motorrad, Roller und so weiter. Das habe ich alles bekommen. Aber dann musste es natürlich ein Auto sein. Eine Ente war mein erstes Auto. Sie war leider nicht dicht. Es ist immer wieder Wasser drin gestanden. Und irgendwann habe ich dann mal sogar ein dichtes Auto bekommen und dann ein schnelleres Auto, aber auch Autos machen nicht glücklich. Bei Salomo, von dem wir in der Bibel sehr viel lesen, waren es die Frauen, die sein Leben erfüllt haben. Und es heißt bei ihm, er hatte 1000 Frauen. 700 Frauen, 300 Nebenfrauen. War er wirklich glücklich und zufrieden? Wir wollen mal selber hören, was er am Ende seines Lebens dazu sagt, im Prediger 2. Er schreibt hier, ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei, in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Und dann schließt er diese Verse, Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Das war das Ergebnis von einem Leben in totalem Reichtum, Wohlstand und Wollust. Und so ist auch manchmal bei uns, wir suchen die Zufriedenheit, wo sie letztendlich doch nicht zu finden ist. Ich denke, Gott ist auch sehr oft traurig darüber, auch über seine Kinder. Und er sagt im Jeremia 2 zu seinem Volk Israel, und ich denke, das gilt auch oft uns, Jeremia 2, Vers 13, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löcherige Zisternen, die kein Wasser haben und kein Wasser halten. Sie suchen das Glück, wo sie es nicht finden werden. Ein zweiter Grund der Unzufriedenheit liegt im Vergleichen mit den anderen, mit denen, denen es angeblich besser geht. In Matthäus 20, ab Vers 1, berichtet Jesus in einem Gleichnis von Arbeitern in einem Weinberg. Sie wurden in der Früh angestellt als Tagelöhner. Es wurde vereinbart, was sie bekommen sollten als Lohn. Und zunächst waren alle zufrieden. Später wurden nochmal welche eingestellt und dann gegen Abend nochmal welche. Und dann gab es den Gehalt und jeder bekam gleich viel. Und das bekommen die Ersten mit, dass die anderen, die viel weniger gearbeitet haben, den gleichen Lohn bekommen. Und sie murren gegen den Hausherrn. Und Gott zeigt uns in diesem Gleichnis, dass er sich selber damit meint, mit diesem Herrn. Und was sagt der Hausherr zu diesen Leuten, die murren? Er sagt zu ihnen, warum ärgert ihr euch? Es war doch ausgemacht. Es war doch vereinbart und ihr wart ja erstmal zufrieden auch mit diesem Lohn. Murrt ihr darüber, dass ich so gütig bin? Ich denke, so ist es auch oft bei uns. Wir vergleichen uns immer mit denen, die mehr haben. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns darin üben würden, uns mit denen zu vergleichen, die wenig oder nichts haben. Wer an diesem Abend von Manfred Siebald hier in der Gemeinde war, der hat ein Lied mitgehört, das wollen wir jetzt nochmal zusammen hören. Und da geht es auch gerade um dieses Thema. Passt einfach mal gut auf, ich hoffe, dass es klappt. Tom, geht es?
Du hast schon wieder mal fast überhaupt nichts anzuziehen, denn was da hängt, das ist dir sonnenklar, das macht dich blass, das ist zu weit, das trug man letztes Jahr. Mini hat es leichter, hat das eine Kleid mit Löchern, das gehört ihr fast allein. Mini muss nicht klagen, mal ganz ehrlich möchtest du nicht den Design. Der Kühlschrank biegt sich fast, doch da liegt nichts, worauf du gerade richtig Hunger hast. Der Schinken hat wohl anderen schon geschmeckt, die Trüffel passte auch, du hast den Mund umsonst geleckt. Siri hat es leichter, der wäre froh, wenn etwas Reis zu trüffeln, fällt dem gar nichts ein. Siri muss nicht trauern, mal ganz ehrlich würdest du gern Siri sein. Sonntag lacht dich an, du spürst, es wäre wieder mal ein Gang zur Kirche dran. Doch anderes wäre heut ganz genauso schön. Du könntest lesen oder dösen oder angeln gehen. Charlie hat es leichter, wo sie wohnt, steht keine Kirche, denn die Insel ist zu klein. Charlie muss nicht wählen, mal ganz ehrlich, möchtest du nicht Charlie sein? Thank you. den weißen Kittel siehst, wird dein Gesicht ganz grau. Giando hat es leichter, denn zur Urwaldklinik lief er 8 Tage oder 9. Giando kann nur humpeln, mal ganz ehrlich würdest du gern Giando sein. Mal ganz ehrlich möchtest du nicht Charlie sein. Mal ganz ehrlich würdest du gern Siri sein. Mal ganz ehrlich, möchtest du gern Dede sein?
Ja, Manfred Siebald stellt uns in dem Lied 4 Menschen vor, mit denen wir uns gut vergleichen können. Und ich denke, gerade wenn wir uns mit solchen Menschen vergleichen, dann ist es uns auch eine große Hilfe, dankbarer zu sein. Schon allein, wenn wir die Nachrichten anschauen von den Katastrophen, die zurzeit hin und her in den Ländern sind, in Pakistan, in Indien, in China und so weiter. Ich denke, es darf uns wirklich zufrieden machen, wie gut es uns geht. Und da dürfen wir uns gerne vergleichen, auch mit diesen Menschen. Der Kirchenvater Kierkegaard sagt einmal, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das war die zweite Ursache, des Vergleichen. Das dritte, und ich denke, es ist auch eine sehr häufige Ursache für die Unzufriedenheit, ist einfach die Ich-Sucht, die in unserem Herzen steckt, das ständige Drehen um mich selbst. Und ich glaube, das ist auch unter Christen ein großes Problem. Gerade auch in unserer Zeit, wo viele von uns auch als Einzelkinder aufgewachsen sind oder bei der Oma verwöhnt worden sind und so weiter. Wir drehen uns ständig um uns selber und haben wenig Blick und wenig Augen dafür, für das, wie es anderen geht. In einem Freizeitheim, wo viele verschiedene Freizeiten gehalten werden, da sagte jemand, wir sind Individualisten geworden. Früher auf den Freizeiten gab es nur ein Programm und alle waren zufrieden. Heute möchte jeder sein Programm haben. Jeder möchte es ganz so haben, wie er es sich vorstellt. Und ähnlich ist es auch, wenn jemand eine Gemeinde sucht. Oft geht es nur um das eine, wo fühle ich mich am besten, wo ist man zu mir am nettesten, wo wird mein Musikstil gebracht, wo ist das beste Programm für mich, wo kann ich mich am besten verwirklichen und wo bekomme ich Recht? In Amerika gibt es ein Wort, das gibt es bei uns noch nicht, aber es kann auch nur noch ein paar Jahre dauern. Dieses Wort heißt Church Hoppers. Das sind Menschen, die von einer Gemeinde zur anderen gehen, weil sie nie das Richtige finden und immer etwas Besseres suchen. Daniel Herrmann, der Gemeindegründer in Frankreich, sagte einmal, manche wollen schon den Himmel auf Erden in der Gemeinde, aber so weit ist es noch nicht. In der Gemeinschaft lernen wir unsere alte Natur kennen und helfen uns gegenseitig, auch diese in den Tod zu geben. Wir lernen, dass auch der andere Recht hat, auch wenn er etwas anderes sieht. Wir lernen, von uns wegzusehen und uns mit der Not anderer zu beschäftigen und uns selbst nicht so ernst zu nehmen. Übrigens, Gemeindeleben ist eine Mischung aus dem, was jeder mit hineinbringt in die Gemeinde. Und wenn jeder Zufriedenheit hineinträgt, kann Gemeindeleben sehr, sehr schön sein. Aber wie werde ich nun zufrieden? Ist es überhaupt möglich, zufrieden zu sein? Ich habe da einen recht schönen Psalm gefunden, ein sehr kleiner und unscheinbarer Psalm, das ist der Psalm 131. In der Hoffnung für alle steht als Überschrift das Geheimnis der Zufriedenheit. Ich lese es mal aus der Schlachterübersetzung, Psalm 131. O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Wie werde ich zufrieden? Ich denke, in diesem kurzen Psalm finden wir besonders drei Punkte, die für uns wichtig sind. In Vers 1 geht es darum: O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig, meine Augen sind nicht stolz. Werde demütig. Streck dich nicht aus nach großen Dingen. Mach dir nicht zu viele Vorstellungen und Erwartungen. Es ist alles vergänglich, eitel und haschen nach Wind, haben wir von Salomo gelesen im Buch der Prediger. Ehre, Reichtum, Ruhm, all diese Dinge, auch Gesundheit. Sei kein Narr wie der reiche Kornbauer in Lukas 12, ab Vers 16, der gemeint hat, wenn er seine Scheunen voll hat, dann kann er jetzt zufrieden sein. Dann kann er geborgen und glücklich sein. Dann ist seine Zukunft gesichert. Wir können nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Außer dem, was Gott in uns gewirkt hat, das können wir mitnehmen. Freu dich an den vielen kleinen Dingen, kleinen Offenbarungen Gottes im Alltag. Freu dich an einem Bibelwort, an der Natur, an den Freundlichkeiten anderer Menschen und üb dich im Danken. Das Danken ist eine große Hilfe, um zufrieden zu sein. Das Zweite, was wir in diesem Psalm sehen: Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt. Zuerst dieses Nein zu dem, was wir vorher gehört haben, Nein zu den großen Dingen. Und ich habe meine Seele beruhigt und gestillt. Werde stille vor dem Herrn. Gerade wenn du unzufrieden werden willst. Auch Jesus hatte das nötig, in verschiedenen Schicksalsschlägen einfach stille zu werden. Da war zum Beispiel Johannes der Täufer. Ihr könnt es nachlesen, Matthäus 14, als Jesus die Nachricht hört, dass Johannes umgebracht worden ist. Johannes der Täufer war ein gewaltiges Vorbild. Jesus selber gibt ihm das Zeugnis, dass er, obwohl er der Kleinste war, doch der Größte war. Sein einziges Ziel war, Jesus groß zu machen. Und dieser Mann starb einen grausamen Tod, wie wir ihn gerade auch durch diese Morde von Al-Qaida auch hören. Er wurde geköpft. Und das ist als Attraktion an einem Tanzabend. Man fragt sich, warum muss das geschehen? Und dann lesen wir in Matthäus 14, Vers 13. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Jesus wurde stille. Und sicher hast du auch schon schwere Stunden erlebt. Und vielleicht ist das sogar so gegangen, dass du mal schreien könntest. Warum? Warum muss das jetzt passieren? Warum gerade ich? Und dann sollen wir stille werden. So wie der Psalmist, die Söhne Asafs im Psalm 73, wo er zuerst gar nicht verstehen kann, dass es gerade den Gottlosen noch besser geht. Und dann heißt es, bis ich ging in das Heiligtum Gottes, bis er stille geworden ist und dann sagen kann, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wer lernt, mit alles über Gott zu sprechen und aus seiner Gnade zu leben, wird auch immer zufriedener. Aber nicht nur in der Not sollen wir den Herrn suchen und stille werden, sondern eigentlich, und das ist schon der dritte Punkt, eigentlich sollen wir das immer tun. Immer die Nähe des Herrn suchen und nicht nur in schweren Stunden. Hier in diesem Psalm haben wir gelesen, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Was ist ein entwöhntes Kind? Früher wurden die Kinder normal länger gestillt als bei uns heute, so etwa 2 bis 3 Jahre. Es gab sogar ein Fest, wenn das Kind entwöhnt wurde. Ich weiß nicht, ob heute so ein Kind unter uns ist, Aber für die Mütter, die so kleine Kinder haben, die können vielleicht sagen, was so ein Kind kennzeichnet. Und habt ihr eine Idee, warum hier gerade ein 2-3-jähriges Kind als Vorbild hingestellt wird? Was meint ihr? Ja, es braucht die Mutter ganz und gar. Auf der einen Seite kann so ein Kind schon relativ viel. Es kann schon laufen, es kann sprechen, es kann kauen, es kann selber essen. Aber so ein Kind braucht doch die Nähe der Mutter. Und es spielt gern mal mit anderen, aber immer möchte es gern im Hintergrund die Mutter haben. Wenn die Mutter mal verschwunden ist, dann wird so ein Kind normalerweise wird's unruhig. Und das ist unser Vorbild. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen und selbstständig zu bewegen. Aber er möchte, dass wir Menschen sind, die auch gerne in seiner Nähe leben, die mit ihm auch ständig verbunden sind. Und es gibt nur einen, der uns zufrieden machen kann. So wie dieses Kind, die Mutter, so kann auch uns nur Jesus zufrieden machen. David schreibt im Psalm 17, Vers 15, wenn ich erwache, will ich mich sättigen an deinem Anblick? Will ich mich daran sättigen, dich zu sehen am Morgen und am Abend? Jesus ist die Antwort auf jedes Bedürfnis. In Kolosser 2 schreibt der Apostel Paulus in Vers 9, denn in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm wohnt die ganze Fülle. In ihm ist alles, was ich brauche. In Johannes 4 lesen wir von einer Frau, die eine Beziehung nach der anderen hatte. Und von diesen 6 Männern, die sie gehabt hatte, gab es keinen, der sie wirklich zufrieden gemacht hat. Johannes 4. Und Jesus sagte zu ihr Folgendes, im Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Jesus ist wie Wasser, das jeden Hohlraum ausfüllt und sogar noch überfließt. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, werden wir aufhören, löchrige Brunnen zu graben. Ich möchte euch das mal kurz demonstrieren, was Jesus uns bedeutet. Ich habe hier ein Gefäß, so als Bild für unser Leben. Und da fülle ich einfach mal alles rein, was uns so wichtig ist. Für den Deutschen ist ja ein Auto oft das Wichtigste. Dann ist ein Partner, ist natürlich auch sehr wichtig. Und dass man das nötige Kleingeld hat. Ich habe hier einfach mal eine Schatzkiste, die ich mit reintue, wo jeder so das reintut, was ihm einfach besonders groß und heilig ist. Für manche ist ein Haustier noch wichtiger. Was haben wir noch da? So mal ein Häuschen. Vielleicht noch einen schönen Urlaub, da habe ich so eine Muschel, die tun wir noch rein und dann, ja, als Schmuck habe ich jetzt auch nichts Besseres gefunden. Jetzt sagen wir mal, das ist unser Leben. Das haben wir angefüllt mit vielen Dingen, die uns wichtig sind und doch merken wir, es fehlt was. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, er gibt uns lebendiges Wasser. Und jetzt fülle ich das mal in unser Leben ein. Und interessant ist, das Gefäß jetzt genauso groß wie das andere. Es war voll Wasser und es passt alles rein. Und ich denke, das ist ein schönes Bild auch für unser Leben, weil es scheint manchmal richtig angefüllt. Es scheint richtig bis zum Rand voll zu sein, manchmal zu voll, und wir kriegen gar nichts mehr rein. Und doch hat es so viele Hohlräume, die wir selber nicht ausfüllen können. Nur Jesus kann unser Leben wirklich ausfüllen. Er ist das lebendige Wasser, und er allein kann unsere Hohlräume füllen, die uns niemand anders füllen kann. Auch wenn wir eine gute Ehe, eine gute Beziehung haben oder viele andere Dinge, die uns gefallen, aber richtig ausfüllen kann uns nur Jesus. Und auch unsere Beziehungen, auch wie es die Angela beschrieben hat, unsere Beziehung wird ja auch erst gut und glücklich, und wir können ja auch erst in der Beziehung so zufrieden sein, weil Jesus hinter uns steht und weil Jesus auch diese Beziehung geschenkt hat. Also zufrieden macht uns letztendlich nur Jesus. Und wie steht es mit unserer Beziehung zu Jesus? Ich denke, das ist die entscheidende Frage auch heute. Wie ist deine Beziehung? Jesus ist verliebt in dich. Bist du verliebt in Jesus? Erwiderst du seine Liebe? In Offenbarung 2 schreibt Gott durch den Johannes an die Gemeinde in Ephesus. Er lobt sie zuerst. Er sagt: Ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind's nicht, und sie als Lügner erkannt. Du hast schweres Ertragen, hast standhaftes Ausharren und so weiter. Du hast viel gearbeitet, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das Wort hat mich schon sehr oft angesprochen. Hier waren Christen, hier waren Menschen, die hatten Werke, Bemühungen, Ausharren, Geduld und doch keine Beziehung zu Jesus. Und jetzt gehen wir mal zurück in den Thessalonicher Brief. Dort wird uns von einer Gemeinde geschrieben, die genau die gleichen Kennzeichen haben, aber doch total anders waren. 1. Thessalonicher 1, Vers 2 schreibt Paulus an die Thessalonicher: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus. Es sind die gleichen Worte wie an Ephesus: Werke, Bemühungen und Ausharren. Aber immer ist ein Zusatz dabei: Werke im Glauben, Bemühungen in der Liebe, Ausharren in der Hoffnung. Hier waren Menschen, die sich nicht nur einsetzten, die nicht nur gute Werke taten, die nicht nur Leid geduldig hingenommen haben, die sich nicht nur mit der Bibel beschäftigt haben, die nicht nur einen Fisch auf dem Auto hatten, ein Kreuz um den Hals oder einen Spruch auf dem T-Shirt, sondern es waren Menschen, die eine Beziehung zu Jesus hatten. Jesus war ihnen der Erste am Morgen, der ständige Begleiter und der Letzte, dem sie gute Nacht gesagt haben. Und sie waren zufrieden, selbst im Leid. Hier bei den Thessalonichern heißt dann in Vers 6: Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Ich möchte einfach heute dieser Predigt auch daran erinnern und ermutigen, wieder innige Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen. Wenn du Jesus dein Leben aufgenommen hast, dann bist du sein Kind. Und Kinder brauchen nicht nur hin und wieder mal einen Termin mit dem Vater, sondern Kinder dürfen ständig mit dem Vater Umgang haben. Wir sollen unseren Altar wieder aufrichten, der zerbrochen ist. Bei ihm ist Zufriedenheit. Es hat mal ein Prediger gesagt, ich weiß nicht mehr wer, wenn wir an den Punkt kommen, wo Jesus alles ist, was wir haben, werden wir verstehen, dass es genug ist. Ich lese es nochmal. Wenn wir an den Punkt kommen, wo Jesus alles ist, was wir haben, werden wir verstehen, dass es genug ist. Es gibt im evangelischen Kirchengesangbuch ein recht schönes Lied mit vielen Versen, es sind 15 Verse von Paul Gerhardt. Ich lese euch nur den ersten Vers. Da heißt es: Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens. In ihm ruht aller Freude Fülle, ohne ihn mühst du dich vergebens. Er ist dein Quell und deine Sonne, scheint täglich hell zu deiner Wonne. Gib dich zufrieden. In der Bergpredigt am Anfang geht es ja auch um Zufriedenheit oder um Glücklichsein, Seligsein. Und da ist der erste Ausspruch: Selig sind die geistlich Armen. Oder zufrieden, kann man vielleicht auch sagen, sind die geistlich Armen. Sind die, die wissen, dass sie in sich selber nichts haben, nichts schaffen können, sondern dass nur Jesus ihnen helfen kann. Ihre ist das Himmelreich, heißt es dort. Deswegen streck dich aus nach ihm. Streck dich nicht aus nach den großen Dingen, sondern nach Jesus. In ihm ist alles, was du brauchst. Amen.